Guten Morgen, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich mit euch, mit jedem Einzelnen, der heute die nötige Gesundheit hat und auch das nötige Verlangen hat, heute herzukommen und in der Gemeinschaft auf das Wort Gottes zu hören, die Gemeinschaft zu erleben, der das nötige Verlangen hat, heute einzuschalten und am Livestream dabei zu sein, auch wenn es vielleicht von der Entfernung und von der Gesundheit eben nicht möglich da zu sein. Ich selbst habe die Woche etwas gezweifelt, ob ich gesund bleibe, also gesund werde, ob hier zu stehen. Ich habe den Robert in Alarmbereitschaft gestellt und bis heute Morgen hat er versprochen, in dieser Alarmbereitschaft zu bleiben. Falls nachts das Fieber kommen sollte, hätte er einspringen können. Ich habe den Herrn gebeten, habe gesagt, Herr, ich brauche nur so viel Gesundheit, dass ich heute hier stehen kann. Mehr brauche ich nicht. Und das hat er getan. Er ist so treu, er hört wirklich Gebet. Und ich erlebe das immer und jeden Tag aufs Neue. Wir dürfen ihn bitten und er gibt wirklich gerne nach seinem Willen. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. So mit euch heute wieder das Wort Gottes zu lesen, über das Wort Gottes nachzudenken, sein Wort zu verkündigen, das ist ein Privileg und für mich immer wieder ein besonderer Moment, wenn ich die Bibel aufschlagen darf. Das ist für mich so der Beginn der Predigt. Ich lade euch ein, mit mir den ersten Johannesbrief aufzuschlagen. Den ersten Johannesbrief aufzuschlagen. Kapitel 1. Und ich möchte euch die Verse der heutigen Predigt lesen. Kapitel 2. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Ich möchte das Wort Gottes lesen, weil ich gerne die Abhängigkeit meinem Herrn bekennen möchte. Gleich im Gebet stehen wir dazu auf. Ich danke euch. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich lobe und preise dich vom ganzen Herzen. Nicht nur, dass du Gebete hörst, sondern dass du gerne gibst übermaßen mehr als wir bitten und erbeten. Das wird deutlich und in diesem herrlichen Zeugnis deines Wortes, in diesen beiden Versen, die wir gerade gelesen haben, so kurz und so tief, Jesus, so tief an Offenbarung deines Willens, Offenbarung deines Wesens, Offenbarung deiner Gnade, Offenbarung deiner Gerechtigkeit, unserer Rettung, ja der Rettung der ganzen Welt. Ich preise dich darüber und ich möchte dich bitten, Herr, ich möchte, so gut ich kann, ich möchte in aller Begrenztheit dieses Wort hier groß machen. Ich will es bekennen, ich will es bezeugen, ich will es verkündigen und erklären, in die Tiefe hineinführen. Jesus, ich brauche dich dabei. Bitte leite du durch deinen Geist, gib Weisheit, gib die Fähigkeit an all das Vorbereitete, sich zu erinnern. Herr, das zu sagen, was dich verherrlicht, Herr, deinem Wort zu bleiben. Aber genauso bitte ich dich, Herr, für jeden einzelnen Hörenden, dass du durch deinen Geist, in seinen Geist hineinsprichst. Herr, und wenn ein Kind Gottes ist, es in seinem Herzen groß machst und zu einer großen, völligen Freude werden lässt, wenn es nicht dein Kind ist, Herr, überführe ihn und zeig ihm, dass er dich braucht. Das ist mein Gebet. In deinem Namen will ich es bitten. Und weil ich weiß, dass du es willst, rechne ich auch damit. Amen. Ohne es richtig gemerkt zu haben und es richtig im Bewusstsein zu haben, haben wir schon ein Kapitel im Johannesbrief abgeschlossen. Deswegen habe ich auch schon gesagt, schlag mit mir 1. Johannes Kapitel 1 auf. Wir haben schon ein Kapitel durchgearbeitet. Es ist so schnell vorübergegangen, damit habe ich mein durchschnittliches Lehrtempo ziemlich erhöht. Ja, normalerweise ist so pro Kapitel ein Jahr, wenn ich so zurückschaue in die einzelnen Predigtreihen. Ich muss aber gestehen, das sind nur 10 Verse gewesen. Also es ist nicht ganz so schnell, wie ich es eigentlich vorhabe, aber trotzdem schnell. Nur 4 Monate haben wir gebraucht für die 10 Verse. Heute wollen wir uns mit den ersten 2 Versen im 2. Kapitel beschäftigen. Das ist das, was wir gerade in der Schriftlesung gelesen haben. Wir beginnen damit kein neues Thema mit Kapitel 2, aber wir beginnen damit auch keinen neuen Test im ersten Johannesbrief. Wir sind immer noch bei dem ersten Test, denn die beiden Verse gehören immer noch thematisch zu dem, was vorher wir angeschaut haben. Diese beiden Verse gehören immer noch zu dem ersten Test, den wir gerade gründlich durcharbeiten. Es ist immer noch der erste Test, der Sündentest. Da beschäftigen wir uns und dazu gehören auch noch diese beiden Verse, die ich gerade gelesen habe. Wenn wir sie durchgearbeitet haben, ob das heute sein wird oder in der nächsten Predigt sein wird, werden wir sehen, werden wir so mit diesem ersten Test abschließen und kommen zu dem zweiten Test. Und auf den freue ich mich schon. Das liegt ganz stark auf meinem Herzen, darüber zu sprechen, das auszulegen. Es ist der Test, der ab Vers 3 dann beginnt, das ist der zweite Test und da wird es darum gehen, indem wir prüfen sollen, haben wir eine wahre Gotteserkenntnis, wissen wir, wer Gott ist. Und das hat was damit zu tun, ob wir seine Gebote halten. Was es bedeutet, was da getestet wird, das ist etwas, was mir stark auf dem Herzen liegt, über die Gebote Gottes zu reden und über die wahre Gotteserkenntnis und wie beide Dinge eben zusammengehören. Das werden wir dann tun, wenn wir diesen ersten Test abgeschlossen haben und wir sind auf einem guten Weg dahin. Nur noch diese beiden Verse und dann können wir uns diesem zweiten Test widmen. Dann frisch im neuen Jahr starten wir damit. Dieser erste Test aber, und das ist der Sündentest, hat drei Fragen. Und mit Absicht habe ich versucht, das Tempo da etwas zu reduzieren und nicht nur in einer Predigt alle drei Fragen anzuschauen, sondern jede Frage für sich in diesem Test zu behandeln, weil sie wirklich so grundlegend ist, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir das richtige Verständnis hier darüber haben. Was bedeutet den Test, der Sündentest zu bestehen, was wird da abgefragt? Ich hoffe, ihr erinnert euch, dass die erste Frage oder in der ersten Frage es darum ging, dass wir ein richtiges Sündenerkenntnis haben, dass wir verstehen oder andersrum, dass wir uns genauso sehen, wie Gott uns sieht. Der Test oder diese Frage fragt ab, siehst du dich so, wie Gott dich sieht? Siehst du dich in dem Licht Gottes? Das ist die erste Frage, das ist das Erste. Die zweite Frage, die behandelt das Sündenbekenntnis. Und dort geht es darum, gibst du Gott Recht über das Urteil, das er über dich spricht? Also gibst du Gott Recht, wie er dich sieht? Sondern nicht nur siehst du dich, wie Gott dich sieht, sondern gibst du auch Gott Recht, dass es so ist, wie er dich sieht? Das ist die zweite Frage in diesem Test. Und die dritte Frage geht um das Sündenverständnis. Und das ist, vielleicht sieht das Wort immer ähnlich aus, aber es sind drei verschiedene Dinge. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis. Und hier geht es bei der dritten Frage um Sündenverständnis. Und um was geht es da? Gehst du mit der Sünde so um, wie Gott es mit der Sünde umgeht? So, nicht nur siehst du dich so, wie Gott dich sieht, bekennst du, was Gott so über dich sagt, sondern auch gehst du mit der Sünde so um, wie Gott mit der Sünde umgeht. Das hat was mit dem Sündenverständnis zu tun und damit beschäftigen wir uns gerade. Und in der letzten Predigt haben wir diese Frage angefangen durchzuarbeiten und heute möchte ich da weitermachen. Also, um was geht's bei der letzten Frage, um was geht's beim Sündenverständnis? Ein Kind Gottes weiß, dass er sündigt und er leugnet nicht. Weil zum richtigen Sündenverständnis gehört, ich weiß über meine sündigen Taten, ich leugne sie nicht, ich verharmlose sie nicht, ich decke mein sündiges Verhalten nicht zu, ich versuche es nicht zu rechtfertigen und versuche es nicht zu verteidigen, sondern ich nehme das Urteil Gottes über mich an und ich gestehe ein und sage, ja, ich sündige. Nicht nur ich bin ein Sünder, das ist beim Bekenntnis, sondern ich sündige. Ich habe sündige Taten in meinem Leben. Ich bin nicht sündfrei. Das ist ein Kind Gottes oder einer, der ein Kind Gottes ist. Er hat dieses Verständnis, dass er sündigt. Einer, der Sünde nicht empfindet, nicht wahrnimmt und das auch nicht einsieht, kann kein Kind Gottes sein. Einer, der im Licht Gottes lebt und nicht in der Finsternis, einer, der mit Gott Gemeinschaft hat und sich so sieht, wie Gott ihn sieht, er wird das über sich sehen, was Gott sieht. Das heißt, er wird das als Sünde ansehen, was Gott als Sünde ansieht. Und er wird das als Sünde bezeichnet, was Gott als Sünde bezeichnet. Das gehört zum Sündenverständnis. Er versteht die Sünde und was Sünde ist. Und wenn Gott sagt, das ist Sünde, dann wird ein Kind Gottes sagen, ja, das ist Sünde. Und wird nicht anfangen zu debattieren und sagen, ja, warum und vielleicht doch nicht. Oder so ist es nicht ernst, so ist es nicht gemeint. Ein Kind Gottes hat das gleiche Verständnis über Sünde, wie Gott es hat. Und vor allem, er nennt das gleiche Sünde, was Gott auch Sünde nennt. Da gibt es keine verschiedene Meinung darüber. Das ist ein Kennzeichen des Kindes Gottes. Und diesen Test behandelt diese Frage, siehst du das, was Gott als Sünde sieht, auch als Sünde an? Siehst du deine Taten und siehst du auch darin Sünde, wie Gott sie auch sieht und sie als Sünde bezeichnet? Wie viele sogenannten Christen oder wie viel in dem sogenannten Christentum, das wir haben, haben die Maßstäbe Gottes verworfen? Haben das, was Gott als Sünde erklärt, mittlerweile zu etwas ganz Normalem bestimmt? Wie viele leugnen und die bezeichnen sich als Christen, als Christentum, egal welche Domination oder Konfession, spielt keine Rolle. Wie viele, die behaupten, Gott zu kennen, ihn zu lieben, mit ihm zu leben, haben seine Maßstäbe völlig verdreht und haben das, was Gutes als Böses dargestellt ist und das, was Böses als Gut dargestellt. Und nennen sich Christen, nennen sich und sagen, sie kennen Gott. Dieser Zustand beschreibt Paulus und sagt, dass diese Beschreibung der sogenannten Christen, vielleicht lese ich euch das vor, geht mit mir ganz kurz nur in 2. Thessalonicher, ein bisschen zurückblättern, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, darf ich euch die Verse 3 und 4 vorlesen, 2. Thessalonicher, ihr könnt sie gern mitlesen. Bekannter Abschnitt, Paulus schreibt, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, wir reden von der Ankunft Jesu, der Adventserwartung. Dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gottlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Paulus sagt, bevor Jesus kommt, kommt ein großer Abfall. Und was wird dieser Abfall sein? Ein Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart. Ein Sohn des Verderbens. Es geht nicht um eine Person, die aufsteht und die bestimmte Dinge tut. Es wird offenbar, der große Abfall ist, weil der Großteil der Christenheit sich als das offenbart wird. Nämlich was? Als ein Mensch der Gesetzlosigkeit. Was meint Paulus damit? Sie werden Gottes Maßstäbe verwerfen. Sie werden das, was Gott als Sünde bezeichnet, sagen, das ist keine Sünde. Sie werden Gottes Willen und Gottes Gesetz missachten. Und dann sagt er, und das ist ein Sohn des Verderbens. Natürlich, das bringt für sie das Verderben mit sich. Und jetzt Vers 4. Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Was Paulus hier meint, und ich habe das in verschiedenen Kontexten schon mehrmals ausgelegt. Er beschreibt einen Menschen, nicht nur einen Christen, egal in welcher Stellung er ist oder nicht. Er setzt sich in die Gemeinde, in den Tempel Gottes, es ist die Gemeinde. Und was macht er da? Er widersetzt sich alles, was Gottes Verehrung ist, alles, was Gottes Willen ist, was Gottes Heiligkeit widerspricht. Und er erklärt Dinge, die Sünde ist, für nicht Sünde. Er erklärt Dinge, die böse sind, für gut. Und wo macht er das? In der Gemeinde, in dem Haus Gottes. Das ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit. Das ist ein Sohn des Verderbens. Und das ist der Zustand. Einer, der behauptet, Gott zu kennen, aber das, was Gott als Sünde bezeichnet, eben nicht als Sünde sieht. Er bezeichnet das nicht nur nicht als Sünde, er sieht es nicht als Sünde. Er sieht nicht, dass die Taten böse sind, dass diese Taten sündig sind. Das ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit und ein Sohn des Verderbens. Das beschreibt Paulus in diesen Versen. Da brauchen wir gar nicht an den Antichristen zu denken und warten auf den dritten Tempel, bis einer da sich reinsetzt und dann irgendwie die Gesetze wieder ändert. Nein, wir sind mittendrin in dieser Zeit. Wir sind mittendrin in diesem großen Abfall. Gottes Maßstäbe werden ignoriert, geleugnet, verleugnet und werden geändert. Und das, was als Sünde ist, ist keine Sünde mehr. Und die Kirche und die Gemeinden geben dem sozialen Druck nach. Sie geben dem kulturellen Druck nach, die geben dem politischen Druck nach und die sagen, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen Dinge überdenken, wir müssen unsere Maßstäbe anpassen. Warum? Ja, weil die Welt sieht das nicht mehr so schlimm. Die Welt sieht das nicht mehr als Sünde und da können wir doch nicht darauf beharren. Selbst mittlerweile die Konservativsten der Konservativsten sind bereit, bestimmte Maßstäbe aufzugeben, weil anscheinend ganz, ganz, ganz viele die Kirche verlassen. Das, was wir hier haben, ein Kind Gottes oder einer, der behauptet, ein Kind Gottes zu sein, der weiß darum. Und er, wenn er aber durch seinen Lebenswandel und das Leugnen dieser Wahrheit, wenn er so lebt, dann bezeichnet er Gott als Lügner. Er sagt, Gott lügt. Warum? Weil wenn Gott sagt, das ist Sünde und er sagt, das ist keine Sünde, dann einer hat recht, oder? Entweder lügt der Mensch oder Gott lügt. Und die Schrift sagt und Johannes sagt, dass wenn jemand sagt, das ist keine Sünde, er Gott eben zu einem Lügner dann deklariert. Es offenbart aber noch mehr. Es offenbart, dass das Wort Gottes nicht in ihm ist. Dann würde das Wort Gottes in dem sein, der behauptet, ein Kind Gottes zu sein, würde dieses Wort, was nämlich nichts anderes ist als der Geist Christi in uns, würde ihn von der Sünde überführen. Denn dazu ist der Geist in unser Herzen gesandt worden. Gott hat in dem neuen Bund den Geist in die Herzen seiner Kinder gesandt. Warum? Damit er seinen Willen und sein Wort und seine Gebote und seine Gesetze auf sein Herz schreibt. Ein Kind Gottes wird um diese Tatsache wissen, dass wenn er sündigt, er wird das als Sünde empfinden. Er wird das als Sünde empfinden. Einer, der Dinge als Sünde nicht empfindet, obwohl das Wort Gottes es als Sünde deklariert, offenbart, dass das Wort nicht auf seinem Herzen ist. Einer, der den Geist Gottes hat, wird übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Und selbst wenn er die Betrübnis hat und nicht bereit ist, umzukehren, nicht bereit, diese Dinge zu lassen, wird Gott ihn züchtigen. Er wird ihm hinterhergehen und wird ihn rausholen, damit er nicht verloren geht. Er wird die Betrübnis in seinem Herzen groß machen, damit er umkehrt und nicht mit der Welt verloren geht. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Das ist der negative Aspekt und das ist Vers 10. Und das haben wir in der letzten Predigt angeschaut. Lest mit mir nochmal Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist der negative Aspekt dieser dritten Frage. Kommen wir zu dem positiven Aspekt. Und da sind die Verse 1 und 2. Das ist der positive Aspekt. Und was ist der positive Aspekt? Der heißt, wenn jemand sündigt, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für all unsere Sünden und so weiter. Das ist der positive Aspekt. So, lassen wir den negativen jetzt etwas hinter uns und kommen wir zu dem positiven Aspekt dieser Frage. Um eine völlige Gewissheit deines und meiner Rettung zu bekommen, um eine völlige Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Das heißt, ich weiß, ich bin gerettet. Und somit zu einer völligen Freude zu gelangen, braucht es ein richtiges Verständnis, ein richtiges Sündenverständnis. Das braucht es. Es braucht nicht ein Sündenerkenntnis, es braucht nicht nur ein Sündenbekenntnis, es braucht auch ein Sündenverständnis. Und da meine ich, ist das der Hauptgrund, warum viele Kinder Gottes zweifeln. Sie haben eine Sündenerkenntnis und sie haben vielleicht sogar ein Sündenbekenntnis, aber sie haben ein falsches, verkehrtes oder ein zu geringes Sündenverständnis im Umgang mit Sünde. Und weil das mangelt, haben sie permanent Zweifel, ob sie Kinder Gottes sind oder nicht. Weil sie sehen Sünde und sie bekennen Sünde und denken, das war's. Sie gehen nicht mit ihrer Sünde so um, wie Gott mit ihrer Sünde umgeht. Und an diesem Punkt braucht es ein gründliches, biblisches, theologisches Verständnis von der Sühnung. Wir brauchen für eine Gewissheit unserer Rettung und für eine völlige Freude, brauchen wir eine biblische Theologie der Erlösung und Rechtfertigung eines sündigen Menschen durch Gott. Und das meine ich jetzt nicht so etwas Theologisches Abgehobenes, aber wir brauchen wirklich eine biblische Theologie und ich meine wirklich eine biblische Theologie. Manche haben mir angekreidet, dass ich, als ich das Kreuzlichtseminar gegründet habe, als Unterüberschrift, was dieses Seminar ist, Kreuzlichtseminar für biblische Theologie und Verkündigung, so habe ich das Seminar genannt. Und dann meinten manche, das ist ja doppelt gemoppelt, was ist biblische Theologie, das ist doch das Gleiche. Und ich sage, nein, ganz bewusst biblische Theologie, es gibt Theologien, aber die hat nicht viel mit der Bibel zu tun. Man hat ein Gottesbild, ein Gottesverständnis, ein Verständnis über Rettung, Erlösung, all das. Aber das hat nichts mit der Bibel zu tun, sondern er wächst aus dem eigenen Gedanken, Fantasien, Wünschen, Kulturen, Religionen, was auch immer. Es muss von der Bibel herkommen, es muss aus der Bibel herkommen. Wir brauchen ein biblisches Verständnis, eine biblische Theologie, was die Erlösung und Rechtfertigung eines sündigen Menschen durch Gott, nicht durch sich selbst, durch Gott. Dieses Verständnis wird uns helfen, wird uns zu einer Gewissheit führen und dieses Verständnis wird uns zu einer vollkommenen Freude führen. Was gehört zu diesem richtigen Verständnis? Was muss ein Kind Gottes wissen, verstehen, erkennen? Nochmal ein paar Dinge. Ein Kind Gottes verharmlost nicht die Sünde, er weiß um die Tragweite. Ein Kind Gottes redet die Sünde nicht schön. Auch das nochmal als Wiederholung. Er weiß, dass es Sünde ist. Ein Kind Gottes weiß aber, dass er nicht sündigen soll. Er weiß das. Warum? Weil er weiß, wer Gott ist. Gott ist heilig. Er weiß, was es mit sich bringt. Er kennt die Folgen. Ein Kind Gottes weiß, dass er nicht sündigen soll. Aber ein Kind Gottes weiß auch, dass er nicht sündigen muss. Er weiß, was das Erlösungswerk Jesu Christi vollbracht hat. Er weiß, dass er von der Macht der Sünde befreit worden ist. Auch das weiß ein Kind Gottes. Das gehört alles zum Verständnis. Aber wisst ihr was? Ein Kind Gottes weiß aber auch, dass er sündigen wird. Obwohl er nicht soll, obwohl er nicht muss, weiß er aber auch, er wird sündigen. Warum? Weil er noch in diesem Fleisch lebt. Weil er noch in dieser gefallenen Schöpfung lebt. Und er wartet mit der Sehnsucht und Erwartung, Lukas hat uns damit hineingenommen oder tut es gerade, auf die Erlösung und auf die Verwandlung des Leibes. Wenn wir das alles abgelegt haben, ein Kind Gottes weiß darum. Er ist nicht naiv. Aber, und jetzt wird es sehr wichtig, ein Kind Gottes zweifelt nicht an der Vergebung seiner Sünden. Weil er weiß, dass er dass für ihn und dass all diese Sünden gesühnt sind. Also nochmal, ein Kind Gottes verharmlost Sünde nicht. Ein Kind Gottes leugnet Sünde nicht. Ein Kind Gottes weiß, er soll nicht sündigen. Ein Kind Gottes weiß, er muss nicht sündigen. Aber ein Kind Gottes weiß auch, er wird sündigen. Und er weiß aber auch, diese Sünden sind ihm vergeben. Das gehört alles zum Verständnis und zu einer biblischen Theologie von unserer Rettung. Warum weiß er, obwohl er trotzdem sündigen wird, warum weiß er, dass es ihm vergeben ist? Warum? Er versteht den Dienst Jesu als seinen Beistand beim Vater. Er versteht, wer im Himmel ist und wer für ihn bei dem Vater eintritt. Das weiß er. Dieses Verständnis braucht er. Hat er dieses Verständnis nicht, wird er niemals zu Gewissheit und zu Ruhe und zu Freude gelangen. Er weiß aber noch mehr. Er versteht das Wesen Jesu als den Gerechten. Er versteht, wer ihn vor Gott vertritt. Und das heißt es, der Gerechte. Er versteht das Konzept des gerechten Vertreters, aber er versteht auch das Konzept der Sühnung von Sünden. Er weiß, was bedeutet, dass für unsere Schuld Sühnung geschehen ist. Er versteht, was steht hinter dieser Sühnung. Und weil er all diese Dinge versteht, ganz schön viele, oder? Habt ihr schon alles gemerkt? Ganz schön viele. Liebe Geschwister, das steckt alles in diesen zwei Versen hier. Das ist, was ich meine mit einer Theologie, einer biblischen Theologie der Erlösung und Rechtfertigung eines sündigen Menschen, eines, der sündigt. Und zwar durch Gott. Wenn wir das verstehen, wie wir mit der Sünde umgehen, wie Gott mit der Sünde umgeht, dann bekommen wir Gewissheit und dann bekommen wir eine völlige Freude, weil wir diese Dinge verstehen. Wenn wir diese Dinge nicht verstehen, werden wir permanent zweifeln. Und dann wird es natürlich einen Mangel an völliger Freude in unserem Leben geben. Vier Punkte, anhand von vier Punkte sollen uns helfen, den Inhalt dieser zwei Verse zu heben. Ich möchte euch kurz zeigen, wem gilt die Sühnung der Schuld erstmal? Wem überhaupt? Johannes sagt, meinen Kinder. Das ist das Erste. Wem gilt die Verheißung, dass die Sünden vergeben sind? Meinen Kindern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was die Kinder nicht tun sollen, sündigen. Drittens, was die Kinder auf jeden Fall tun werden, sündigen. Und viertens, was die Kinder aber sicher haben werden, Vergebung der Sünden. Also das ist es. Wem gelten die Verheißungen? Wem werden die Sünden vergeben? Meinen Kindern. Was sollen die Kinder nicht? Nicht sündigen. Was werden die Kinder tun? Sündigen. Was haben die Kinder, wenn sie sündigen? Vergebung. Das ist ein richtiges Verständnis. Das ist biblische Theologie der Erlösung und Rechtfertigung eines sündigen Menschen durch Gott. Ich möchte gern durch diese vier Punkte durch und werde zu den ersten drei Punkten, den darf ich ganz kurz. Ich möchte durch die ersten drei Punkte recht schnell gehen, das heißt nicht ins Detail gehen, aber doch einige kurze Bemerkungen machen und euch auf den Inhalt hinweisen, weil ich aber in den letzten Predigten schon einiges immer wieder dazu gesagt habe. Deswegen denke ich, wird das genügen. Und den Schwerpunkt möchte ich auf den vierten Punkt legen, weil der ist so herrlich und der ist so wichtig. Und der ist entscheidend, der ist wirklich entscheidend, dass wir da ein gutes Verständnis haben. Was bedeutet Jesus als unser Beistand? Was bedeutet Sühnung für alle Schuld? Das ist etwas, was wir wirklich verstehen müssen. Wenn ich das sage, verstehen, denke ich, dass die meisten von euch sagen, ja, ich weiß es. Aber ich möchte dieses Wissen vertiefen und in unseren Herzen etwas festigen. Also zuerst, der erste Punkt, wem die Wahrheit gilt. Wem gilt die Verheißung der Vergebung der Sünden? Nicht einfach allen. Nicht allen, sondern meinen Kindern. So, das ist, was Johannes schreibt. Er sagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies. Nicht, ich schreibe allgemein. Meine Kinder, ich schreibe dies. Jetzt gibt Johannes an, warum er schreibt, um wem er schreibt. Wem gelten diese Worte? Wem gelten diese Verse? Wem gelten diese Verheißung? Und er sagt, euch. Meine Kinder und euch. Es gilt euch. Wer sind diese euch? Wer sind diese Kinder? Von wem spricht er hier? Es sind die, von denen er sprach in den Versen vorher, das sind die, die im Licht Gottes wandeln. Das sind die, die nicht in der Finsternis, sondern die sich ins Licht Gottes stellen. Das sind die, die die Sündenerkenntnis haben. Das sind die, die die Sünde bekennen. Und das sind die, die verstehen, dass sie Erlösung brauchen. An die schreibt er. Er schreibt nicht an die, die in der Finsternis wandeln und ihre Sünde nicht sehen. Er schreibt nicht an die sagen, ich habe keine Sünde. Er schreibt nicht an die sagen, ich habe nicht gesündigt. An die schreibt er nicht. Den kann man nicht sagen, deine Sünden sind vergeben. Sondern er schreibt an die sich ins Licht Gottes gestellt haben. Die sagen, oh ja, ich bin ein Sünder durch und durch und ich sündige jeden Tag. Und an die wendet er sich und nennt sie sogar meine Kinder. Er nennt sie in einer herrlichen Art und Weise meine Kinder. Warum nennt er sie meine Kinder? Es ist ja Johannes, der sagt, gell? Johannes schreibt meine Kinder. Sind das seine leiblichen Kinder? Offensichtlich nicht. Er wendet sich an die Gemeinden und er meint jetzt nicht buchstäblich, dass es seine Nachkommen sind. Das ist nicht in dieser Weise, schreibt Johannes das. Dieser Begriff meine Kinder ist ein feststehender Begriff im ersten Johannesbrief und bezeichnet Kinder Gottes. So, das ist, wenn er immer meine Kinder schreibt, dann schreibt er von den Gläubigen in diesem Brief. An mehreren Stellen, nur als Beispiel, Vers 12, Kapitel 2 heißt es, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wir verstehen, wem sind die Sünden vergeben? Ich schreibe euch Kinder. Dann, guckt mal mit mir in Vers 14, das schreibt er auch, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Geht mal in Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und weil ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind schon viele Antichristen aufgetreten. Er wendet sich immer wieder an wen, wenn er schreibt? Kinder, Kinder, Kinder. Geht mit mir in Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es genauso, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Auf einmal sind aus diesen Kindern, sagt er, seht, meine Kinder, 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 wessen Kinder sind sie? Was für ein Vorrecht haben wir, dass wir Kinder Gottes heißen? Das heißt, diese Kinder, an die er sich wendet, diese meine Kinder, die sind Kinder Gottes. Es ist ein feststehender Begriff, der immer wieder in diesem Brief, den er immer verwendet, um eben Gläubige zu beschreiben. Am Ende noch nur als kurzer Verweis noch, Kapitel 5 in Vers 21, das ist der letzte Vers, schreibt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich pick jetzt nicht alle Bezeichnungen oder alle Erwähnungen, aber was ich euch sagen möchte, ist, wenn Johannes schreibt und er an die Gläubigen sich in diesem Brief wendet, dann wendet sich und schreibt er meine Kinder oder Kinder, Kinder Gottes. So, das ist ein feststehender Begriff. Das heißt, diese Verse, wenn er sagt, wir wissen, dass wir einen Beistand haben und wir wissen, dass uns Sündung der Sünden haben, dann spricht das nicht jedem zu. Er spricht es den Kindern Gottes zu. Die Kinder Gottes wissen um ihre Sünde und die Kinder Gottes sündigen und die Kinder Gottes wissen, dass sie einen Beistand haben. Die Kinder Gottes wissen, ein Kind Gottes weiß es nicht. Er zweifelt auch daran oder er will gar nicht haben. Aber ein Kind Gottes weiß und er hat, ein Kind Gottes nicht nur weiß, sondern er hat einen Beistand. Wer hat keinen Beistand im Himmel? Kein Kind Gottes. Da gibt es niemanden, der ihn vor Gott vertritt. Gibt es niemanden. Sondern entweder ein Kind Gottes hat aber jemanden, der ihn vor Gott vertritt. Wenn er also von Kindern und meinen Kindern spricht, dann ist zwar im Griechischen das Wort kleines Kind gemeint. Dann meint er das natürlich auch nicht buchstäblich. Das heißt, Johannes schreibt nicht buchstäblich nur an kleine Kinder. Er macht jetzt nicht Sonntagsschularbeit hier, indem er jetzt sich nur an kleine Kinder wendet. Sondern wenn er sagt, meine kleinen Kinder, dann steckt es mehr dahinter, nicht nur, dass sie Gläubige sind, also Kinder Gottes sind, dass sie aber auch geistlich kleine Kinder sind. Deswegen gebraucht er bewusst diesen Begriff kleine Kinder, nicht nur einfach Kinder. Warum? Er sorgt sich um diese und er sieht in ihnen, diesen Gläubigen, kleine geistliche Kinder. Warum? Sie sind so leicht von der Wahrheit abzubringen. Sie sind so leicht in Zweifel zu bringen. Sie sind so leicht abzubringen. Sie sind so schnell dabei, in Sünde zu fallen. Die sind die kleinen Kinder. Die sind naiv oder unwissend oder eben unmündig. Und das ist das, darum bezeichnet er auch immer wieder in diesem Brief Kinder, Kinder, Kinder. Warum? Sie sind unmündig. Aber was sagt die Schrift? Was sollen wir als Christen sein? Kinder? Die Schrift lehrt und so sagt, ihr sollt eigentlich nach der Zeit, Hebräerbrief, Kapitel 5 zum Beispiel, der Zeit nach, solltet ihr schon längst Erwachsene sein, geistlich Erwachsene, das heißt mündig sein. Ihr müsst ein Verständnis haben über eure Erlösung. Wir müssen doch nicht immer wieder aufs Neue den Grund legen von Vergebung der Sünden, von der Rechtfertigung aus Glauben und. Ihr sollt doch als Christen mündig sein und nicht permanent daran zweifeln. Aber es ist notwendig, er schreibt an geistliche Kinder, die daran Zweifel haben, weil falsche Lehrer gekommen sind und ihnen eine Theologie der Rettung beigebracht haben, sie durcheinander gebracht haben und sie beginnen an zu zweifeln und an etwas anderes zu glauben. Und Johannes sagt, hey, kleine Kinder, und das, was er tut einen Dienst der Unterweisung an den Kindern, er tut einen Dienst der Festigung, er tut einen Dienst der Ausrichtung und er möchte, dass sie in diesen Dingen im Glauben wirklich fest sind und keine Kinder mehr, sondern Mündige. Das ist sein Anliegen. So, wenn er also sagt, meine Kinder, dann schreibt er es im geistlichen Sinne. So, nicht nur, dass sie geistlich klein sind, sondern er fühlt sich verantwortlich. Kann sein, dass sie durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Kann sein, dass er sie für sie eben verantwortlich geistlich und deswegen sie als seine Kinder bezeichnet. Es gab hier einen anderen Apostel, der auch die gleiche Begrifflichkeit gebraucht hat, Apostel Paulus, richtig? Zum Beispiel zu Timotheus sagt, mein geistliches Kind. Das heißt nicht, es ist nicht buchstäblich sein Kind, aber den hat er geistlich gezeugt und beziehungsweise geistlich begleitet und mündig gemacht. Darum geht es. Und so versteht sich Johannes für die Gemeinden, für die er verantwortlich ist, versteht sich als ihr geistlicher Vater. Nicht, dass er der Vater wäre und dass sie seine Kinder wären, als ob er sie geboren hätte, sondern der Herr hat durch ihn das an ihnen gewirkt und so sieht sich Johannes verantwortlich für sie. Und in dieser Verantwortung schreibt er diesen Brief als ihr geistlicher Vater und will sie da festigen und ausrichten. Es sagt aber noch etwas mehr darüber aus. Es sagt auch etwas über sein Alter aus. Es ist einer mit der ältesten Briefe, die er schreibt am Ende. Dann kommt nur noch die Johannes-Offenbarung. Man vermutet 85 nach Christus. So, wir wissen nicht genau, wie alt war Johannes, als er Jesus begegnet ist. Also der Mann ist 70, wahrscheinlich so rum, Ende 70, als er diesen Brief schreibt. Wenn ich schon, je nachdem, Datierungsfrage, das ist jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist, Johannes ist sehr alt. Und er als der Alte, als der im Glauben Mündige, als der schon alles mit dem Herrn erlebt hat und für ihn gelebt hat. Er möchte die neu zum Glauben gekommen sind, er möchte sie ausrichten und sagt, ihr Kinder, so hört mir zu. Das ist, wenn ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester uns sagen, hör mal zu. Und wir kommen nicht daher und sagen, ja, was hast du mir schon zu sagen? Die haben einige Jahre mit dem Herrn gelebt. Die haben einiges mit dem Herrn erfahren. Sie kennen den Herrn weit besser, als wir es kennen. Dann ist es gut, ihnen zuzuhören und auf diese Weise zu hören. Achtet auf die grauen Häupter. Die haben uns viel zu sagen. Ich bedauere, dass ich aus diesem Grund nicht mehr grau werde. So. Achtet auf meinen grauen Bart, wenn er irgendwann mal grau wird. So, in dieser Weise. Also, wenn er darüber spricht und er möchte diesen kleinen Kindern diese Verheißung zusprechen. Er möchte sie festigen. Bevor er aber ihnen diese Verheißung zuspricht, muss er ihnen noch etwas anderes sagen. Und das ist der Punkt 2. Und was sagt er ihnen? Meine Kinder, ich schreibe euch, nicht irgendjemanden, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. So, das ist es. Ja, wir wissen um Sünde. Wir wissen um uns Verdorbenheit. Wir wissen auch um die Rechtfertigung. Und das ist kein Freibrief, dass wir sagen, ja gut, jetzt haben wir einen Erlöser, wir haben die Vergebung, jetzt können wir sündigen. Sagt, nein, nein, bei all dem, was ich euch schreibe, ich habe ein Anliegen, ihr sollt nicht sündigen. Es ist kein Freibrief, ihr sollt nicht sündigen. So, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Ein Kind Gottes weiß, dass er nicht sündigen soll. Ein Kind Gottes weiß auch, dass er nicht sündigen muss. Und er erinnert nochmal dran, bevor er über diese herrliche Verheißung des Beistands redet, sagt er, ich bitte euch, nein, sündigt nicht, ihr sollt nicht sündigen. Ein Kind Gottes, der an die Betrübnis der Sünde in seinem Herzen hat, der das Wort Gottes auf seinem Herzen hat und dieses Wort ihn von Sünde überführt, er wird nicht nur die Betrübnis über die Sünde haben, wisst ihr, was er auch haben wird? Er wird das Verlangen haben, nicht zu sündigen. Ein Kind Gottes will nicht sündigen, auch wenn es tut, aber er will es nicht. Das macht ein Kind Gottes aus. Das gehört zur Buße, das gehört zu dem griechischen Wort Metanoia, Sinnesänderung, Umdenken, Umkehren. Ein Kind Gottes begreift, so will ich nicht leben. Das ist nicht das, was Gott verherrlicht, das ist nicht, was mein Jesus verherrlicht. Ich will nicht so leben. Ihm ist es nicht gleichgültig. Das ist, was ein Kind Gottes ausmacht. Er hat ein Verlangen, es nicht zu sündigen. Und Johannes sagt, sündigt nicht, sündigt nicht. Wenn ich euch das für euch vorlese und sage, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, an was denkt ihr? Was bedeutet nicht sündigen? Was bedeutet Sünde? Es ist etwas für uns so geläufig, etwas so normal. Eigentlich, was eigentlich doch keine Erklärung bedarf, oder? Sündige nicht. Alles klar? Weißt du Bescheid? Was geht in deinem Kopf vor? Was schießt durch deine Gedanken? Was bewegt in deinem Herzen, wenn ich dir sage, du sollst nicht sündigen? An was denkst du? Hast du einen Katalog? Bam, 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 bam. Hast du jetzt deine Lieblingssünde vor Augen, die du jetzt nicht tust? Das darf ich nicht, das soll ich nicht. Was ist Sünde an sich selbst erstmal? Was ist Sünde? Die Bibel definiert Sünde nicht erstmal als ein Lastenkatalog. Sünde ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Gottes Ziel nicht erreichen. Das ist die biblische Definition von Sünde. Gott offenbart sich, nämlich sein Wesen. Ich bin Licht. Wenn er einen Menschen macht und Menschen schuf, in seinem Bild, wie soll dieser Mensch auch sein? Licht. Wenn der Mensch aber nicht im Licht lebt, sondern in der Finsternis, erreicht er nicht das Ziel Gottes. Gott sagt, ich bin Licht, darum sollst du auch Licht sein. Ich bin heilig, darum sollst du auch heilig sein. Das ist Gottes Ziel. Die einzelnen Gebote und Verbote, das ist noch nicht sündigen und nicht sündigen. Das ist etwas anderes, nicht etwas anderes, aber darum geht es erstmal nicht. Wir müssen erstmal verstehen, Sünde ist da, wenn ich Gottes Offenbarung, wenn ich Gottes Wesen, Gottes Willen nicht entspreche. Wenn ich nicht entsprechend seinem Willen lebe, wenn ich nicht entsprechend seinem Wesen lebe, spielt keine Rolle letztendlich, wie sich im Einzelnen Taten sich zeigen. Das ist Sünde. Wenn Gott sagt, das ist mein Wille für dich, und du sagst, das ist aber nicht mein Wille für mich, ist es Sünde. Gott hat seinen Willen für sein Volk offenbart im Gesetz. Er sagt, ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein. Und sagt, mein Wille ist, tut das, damit ihr heilig seid. Das war sein Wille. Das Nicht-Einhalten der Gebote offenbarte eben Zielverfehlung. Sie haben das Ziel Gottes nicht erreicht und sie waren und wurden nicht so wie er. Sie taten nicht das, was er ist und was ihn repräsentiert. Gott hat einen neuen Bund geschlossen und hat auch da seinen Willen offenbart und hat offenbart, auf welchem Weg wir jetzt heilig sein sollen. Und auf welchem Weg ist es? Er hat nicht mehr die Gebote gegeben und Satzungen gesagt, das sollst du tun, um heilig zu sein. Er hat gesagt, glaub an den Sohn Jesus Christus und dann wirst du in ihm heilig sein, gerecht sein. Das ist sein offenbarter Wille. Wer diesem Ziel nicht entspricht, wer dieses Ziel verwirft, das ist Sünde. Ist es uns klar, dass Sünde ist, das Erlösungswerk Jesu Christi abzulehnen? Es ist uns klar, dass es Sünde ist, an unserer Erlösung zu zweifeln, nicht zu glauben, dass wir gerechtfertigt sind. Das ist Sünde. Gott sagt, das ist mein Wille. So wirst du gerechtfertigt. Wenn du diesen Willen verwirfst, sündigst du. Verwirfst du den Sohn Gottes, sündigst du. Glaubst du nicht an ihn, sündigst du. Zweifelst du an ihn, sündigst du. Zweifelst du an der Genügsamkeit seiner Gnade, sündigst du. Zweifelst an der Vergebung deiner Sünden durch sein Blut, sündigst du. Denn Gott hat seinen Willen offenbart. Wer seinen Willen Gottes nicht übereinstimmt, das ist Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel vorgegeben. Darum schreibt der Hebräerbriefschreiber und sagt, wir müssen unbedingt auf das achten, Kapitel 2, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Gottes Ziel ist festgesteckt. Und Gott sagt, das ist die Art und Weise, wie du von mir heilig wirst, wie du von mir gerecht wirst, wie du von mir rein wirst. Gottes Zielvorgabe verfehlen bedeutet sündigen. Also, die Kinder sollen nicht sündigen. Die Kinder sollen nicht sündigen. Die sollen Gottes Ziel nicht verfehlen. Das ist, was sie nicht tun sollen. Kommen wir zum dritten Punkt. Was die Kinder aber sehr wahrscheinlich vielleicht sogar trotzdem tun werden. Was werden sie tun? Sündigen. Ist doch unsere Erfahrung, oder? Wollen wir sündigen? Oh, ich hoffe, dass jeder in seinem Herzen wirklich ein Zeugnis hat, sagt, ich will nicht sündigen. Aber du weißt, nicht nur, dass du gesündigt hast, gell? Du weißt auch, dass du sündigen wirst, oder? Weißt du das? Oder beschäftigst du dich damit nicht? Sagst du, damit beschäftige ich mich, wenn es mal so weit ist. Ist uns wirklich bewusst, dass wir als Kinder Gottes sündigen werden? Wir müssen darüber ein Verständnis haben. Wir müssen es wissen, damit wir wissen, wie wir damit umgehen. Sonst haben wir keine Gewissheit. Jeder, der behauptet, ich sündige nicht und werde nicht sündigen, ist nicht im Licht und sagt, Gott ist ein Lügner. Denn Gott hat gesagt, ihr werdet sündigen. Gott wusste das vor Grundlegung der Welt, dass wir sündigen werden. Darum hat er seinen Sohn gefragt, willst du für sie sterben? Darum kam sein Sohn in diese Welt. Darum starb er am Kreuz. Warum? Weil er wusste, dass wir sündigen werden. Gott weiß, wir werden sündigen. Auch jetzt. Wenn einer behauptet, er sündigt nicht, er lügt. Er ist kein Kind Gottes. Er steht nicht im Licht. Selbst wenn es Tage gibt, wo man denkt, oh, heute habe ich geschafft, nicht zu sündigen. Heute bin ich keiner Sünde bewusst. Bedeutet, dass wir nicht gesündigt haben? Nein. Es bedeutet entweder, du hattest nur nicht die Gelegenheit dazu. Dann hättest du die Gelegenheit, hättest du sofort gesündigt. Das heißt, Gott hat dich bewahrt vor dem Bösen. Das ist der einzige Grund, warum du dann nicht gesündigt hast, weil er dich vor dieser Gelegenheit bewahrt hat. Nicht, weil du nicht gesündigt hast. Hätte er dir die Gelegenheit gegeben, wirst du sofort wieder gefallen. Und das andere, es bedeutet, dass es dir gar nicht klar ist, dass du gesündigt hast. Denn du kennst dein Herz nicht. Du erforschst nicht dein Herz, wie er erforscht. Du kennst nicht deine Motive, du kennst nicht deine Gedanken. Er offenbart dir nicht auf alles auf einmal, denn dann würdest du nur am Boden liegen und würdest nicht mehr aufstehen. Wenn jemand behauptet, er hat keine Sünde und sündigt nicht, dann sieht er sich nicht so, wie Gott einen sieht. Er denkt viel zu hoch über sich. Doch, obwohl wir wissen, dass wir nicht sündigen sollen, obwohl wir wissen, dass wir nicht sündigen müssen, wir sündigen. Und wisst ihr warum? Warum tun wir es trotzdem? Es gibt so viele Gründe. Ich nehme euch ein paar. Ein Grund ist, weil wir im sündigen Fleisch leben. Und solange wir auf dieser Erde leben werden und in diesem sündigen Fleisch werden, wird das Fleisch immer einen Anspruch darauf haben, über uns zu herrschen. Er wird uns immer versuchen, zur Sünde zu verleiten. Das ist das Wesen des gefallenen Schöpfung, das ist das Wesen des Fleisches. Es will sündigen. Es unterordnet sich Gott nicht. Es will nicht Gottes Heiligkeit und Gottes Gebote halten. Es will sündigen. Das ist das gefallene Fleisch, das wir eines Tages loswerden, wenn Herr Jesus Christus wiederkommt. Solange wir in diesem Leben, in diesem Fleisch leben, werden wir sündigen. Und wisst ihr warum? Weil wir immer wieder Vorsorge fürs Fleisch treiben. Römer Kapitel 13. Wir setzen das Fleisch permanent nicht auf Diät, sondern auf eine, wie nennt man das, Mastkur oder so? Nee, oder? Wie nennt man das, wenn man so ein Schwein mästet? Damit man, ja, ihr versteht, was ich meine. Damit man einen guten Halat jetzt kriegt. Muss fett werden. Muss füttern. Die Bibel sagt, wenn wir permanent Vorsorge fürs Fleisch treiben, kein Wunder, dass wir sündigen. Wenn ich dem Fleisch jeden Tag das gebe, was es liebt und wo es sich mehr. Ich werde sündigen. Brauche ich mich nicht darüber wundern? Warum sündige ich? Ja, warum setzt du dich permanent diesen Situationen aus? Flieht der Sünde? Widersteht dem Teufel? Ich weiß nicht, ich kriege das nicht in den Griff. Ich weiß nicht, warum. Ja, du lebst permanent darin. Ein junges Pärchen kommt zu mir, möchte, dass ich sie traue. Und dann erzählen sie mir und gestehen ihre Sünde und sagen, wir schlafen miteinander. Ich sage, dann kann ich euch so nicht trauen. Okay, wir vereinbaren, dass sie es nicht mehr tun. Dann rede ich mit denen und sage, ihr werdet mir Rechenschaft geben bis zur Trauung. Ihr werdet zu mir kommen und mir sagen, ob ihr der Sünde widersteht. Und glaubt mir, eins ums andere Mal kamen und haben Rotz und Wasser geheult, weil sie es wieder getan haben. Buße getan und ich habe mit denen darüber gebetet und wir sind weiter Schritt und die mussten regelmäßiger zu mir kommen. Die Abstände müssen kürzer werden. Also kamen sie und dann fragten sie, ja warum können wir nicht widerstehen? Und dann erzählt mir mal, wie verbringt ihr euren Alltag? Und dann erzählen sie mir und ich denke, ja ihr seid ja eigentlich doch schon verheiratet. Ihr lebt so, als ob ihr verheiratet seid, dann wundert ihr euch, warum ihr nicht widerstehen könnt. Verheiratete verbringen nicht mal so viel Zeit miteinander, wie ihr miteinander Zeit verbringt. Verheiratete verbringen nicht so viel Zeit im Bett, wie ihr Zeit im Bett verbringt. Und dann wundert ihr euch, warum ihr nicht widerstehen könnt. Ihr nährt permanent das Fleisch Und dann sagt, warum fallen wir? Der Grund ist, wir füttern das Fleisch, aber setzen den Geist auf Diät. Wie soll der Geist uns Kraft, Vollmacht, Freude in uns wirken, wenn wir permanent ihn dämpfen, wenn wir ihn permanent schmähen, wenn wir ihn permanent leugnen, wenn wir ihm nicht das geben, was er braucht? Sein Wort, die Gemeinschaft, das Gebet. Wie soll der Geist in uns die Kraft sein, wenn wir ihn im permanent außen vor lassen? Wir wundern uns, warum wir dem Geist, warum wir der Sünde nicht widerstehen und leben nicht im Geist. Wir werden nicht voll des Geistes. Dann fallen wir. Es ist absolut klar, dass wir, wenn wir geistlich verhungern, das heißt, wenn wir geistlich am inneren Menschen nicht stärker werden und wachsen, nur am äußeren Menschen, dass wir natürlich in Sünden fallen werden. Das ist ein geistliches, normales Prinzip. Ich möchte noch einen anderen Grund nennen, warum wir sündigen und fallen. Weil wir es aus einer falschen Kraft versuchen, nicht zu sündigen. Weil wir uns vornehmen, ab Silvester diese Sünde nicht wieder zu tun. Wir machen uns Vorsätze. Man installiert irgendwelche Spams und Plugins, die uns dann nicht mehr erlauben, ins Internet zu gehen. Man macht sich Strategien, man macht sich Pläne, man stellt das Wasser immer nur auf kalt, was auch immer. Strategien, um nicht zu fallen. Und dann wundert man sich, dass man vielleicht eine Woche, drei Wochen, einen Monat durchhält, aus eigener Kraft. Weil man es aus eigener Kraft versucht. Darum fallen wir. Nur ein anderer Grund. Weil wir es aus falschen Motiven tun. Wir wollen nicht sündigen. Warum? Ja, sonst werden wir erwischt. Weil es falsch ist, hat der Willi da vorne gesagt. Habe ich mal gelesen, ist verboten. Wir machen das nicht, weil wir Jesus lieben und aus Liebe heraus diese Dinge nicht tun wollen. Wir machen es halt, weil meinem Vater oder meiner Mutter oder meiner Gemeinde oder sonst jemanden zuliebe. Aber nicht zuliebe meines Herrn. Jesus, ich will nicht dich verletzen damit. Du bist dafür gestorben. Ich will es nicht tun. Ich liebe dich. Was ist deine Motivation, Dinge nicht zu tun oder zu tun? Musst du? Sollst du? Oder ist es die treibende Liebe des Christus in dir, dass in dir das Verlangen gibt, ich will nicht sündigen? Was ist deine Motivation? Ist es Dankbarkeit und Liebe zum Herrn, weil er für dich gestorben ist, für alle Sünden, allemal? Ist es, wenn das ist die richtige Motivation? Übrigens, dazu stellt sich der Geist und gibt die Kraft und die Freude und einen beständigen Geist. Liebe Geschwister, das ist eines der Gebete, das ich jeden Tag bete. Herr, gib mir einen beständigen Geist. Nicht einen Geist so, heute, für Jesus, morgen. Einen beständigen Geist, der permanent sagt, Jesus, du bist mir wert. Ich liebe dich. Ich bin dir so dankbar für alles. Du bist mein Beistand bei dem Vater. Vom Vater gibt es keine Sünde, die mir angerechnet wird. Nichts, wo ich angeklagt werde. Du vertrittst mich jede Sekunde und es kommt nicht zur Anklage. Ich bin dir so dankbar. Darum will ich das nicht in diesen Dingen weiterleben, für die du jeden Tag für mich verwendest. Ich will nicht, dass du permanent jeden Tag vom Vater sagst, dafür bin ich gestorben. Ich will nicht. Ich liebe dich. Ist das deine Motivation? Oder ich darf halt nicht, ich soll nicht. Wenn das die Motivation ist, du wirst fallen, das hat keine Kraft. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebrechen, alles klar. Das hat keine Kraft, wenn es nicht aus deinem Herzen und auf dein Herz geschrieben ist, hat es keine Kraft. Sind das alle Gründe? Nee, gibt es noch einiges mehr. Ich glaube, und damit mache ich Schluss und dann den vierten Punkt, weil er so wichtig ist, werde ich in der nächsten Predigt behandeln. Will ich jetzt nicht noch kurz anschneiden, das wäre nicht gerecht. Der letzte Punkt, oder warum ich glaube, warum wir trotzdem sündigen, weil es Gott gebraucht, um uns zu demütigen. Liebe Geschwister, wenn wir hier auf der Welt unsere Sünden nicht bewusst wären, wisst ihr, was uns nicht in den Sinn kommen würde? Dankbarkeit unserem Herrn Jesus Christus gegenüber. Wenn uns nicht klar ist, dass wir Sünder sind, das wird uns gespiegelt in unseren Taten. Warum erlaubt Gott trotzdem, obwohl er die Macht hat, Jesus hat die Sünde besiegt, oder? Glauben wir das? Hat uns von der Sünde befreit, glauben wir das? Hat er die Macht, in unserem Leben jede Sünde auf einen Schlag zu nehmen? Hat er die Macht? Ja, warum tut er es nicht? Das hält uns in Demut. Das hält uns jeden Tag in seiner Abhängigkeit zu ihm, weil wir sonst vergessen, dass wir ihn brauchen. Und das ist die Gefahr der Heiligungsbewegung. Das ist die Gefahr für alle, die behaupten, sie sündigen nicht mehr. Das ist die Gefahr für alle, die sagen, ein Christ sündigt nicht und ich habe keine Sünde. Er verliert den Bezug zu der Notwendigkeit des Erlösers. Er verliert die Dankbarkeit und auf Christus hin ausgerichtet zu sein. Er wird auf sich selbst ausgerichtet sein. Er wird stolz sein über heute nicht gesündigt, ich bin heilig. Das ist alles zur Befriedigung des Fleisches. Hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Das dient allein zur Befriedigung des Fleisches. Der Herr befriedigt nicht unser Fleisch. Ich bin es sogar bewusst, mir ist es klar, damit ich auf dem Boden bleibe. Wisst ihr, wie lange ich für bestimmte Sünden in meinem Leben schon bete? Und ich bitte, Herr, nimm sie doch. Und wenn es dem Herrn gefällt, erlaubt es, dass diese Sünde mich überwältigt. Und wisst ihr warum? Damit ich mich nicht überhebe. Damit ich nicht daherkomme und denke, ich bin's. Der Grund, warum wir uns immer wieder sündigen, der Herr es erlaubt, dass der Satan uns versucht, er erlaubt, dass das Böse uns überwindet, damit wir wieder zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Denn wenn das nicht passiert, dann werden wir ihn nicht anbeten, wir werden ihm nicht Danke sagen. Wir werden ihn nicht verherrlichen. Wir werden seinen Dienst als der Beistand und Sühnung für unsere Sünden nicht wertschätzen. Und das spiegelt sich in unserem Lobpreis. Das spiegelt sich in unserer Dankbarkeit, in unserer Anbetung. Aber warum wurden wir gerettet? Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. So, es gibt verschiedene Gründe, warum wir als Christen trotzdem sündigen. Wir werden sündigen. Aus all diesen Gründen und noch mehr. Das sind nur ein paar Beispiele, das ist noch mehr. Aber wisst ihr was? Ein Kind Gottes zweifelt nicht, trotz all dem. Er zweifelt nicht an der Vergebung dieser Sünden. Warum nicht? Das hat was mit dem Vers zu tun, mit dem vierten Punkt zu tun. Das hat was damit zu tun, weil er einen Beistand hat. Und weil er eine Sühnung hat. Das ist jetzt der wichtigste Punkt. Hoffentlich überdauert eure Neugier das Neue, kommt ins neue Jahr. Das ist der Punkt, an dem wir, wenn wir das verstanden haben, was ein Beistand ist, und wenn wir das Konzept der Sühnung verstanden haben, dann werden wir nicht zweifeln, obwohl wir sündigen. Darum geht's. Das ist der Höhepunkt von diesem Test. Das ist der Höhepunkt von der dritten Frage. Und ich möchte wirklich... Nicht, ich habe alles vorbereitet, ist alles da. Ich habe aber schon das Gefühl gehabt, ich schreibe zwei Predigten. Deswegen, ich möchte nicht an diesem Punkt jetzt noch schnell das sagen. In der nächsten Predigt werden wir den Test abschließen und diesen wichtigsten Punkt miteinander in gebührender Zeit betrachten. Und hoffe, spätestens dann zu einer völligen Gewissheit zu gelangen und eine völlige Freude zu empfangen. Amen.